Es gilt ein Freigeständnis in dieser unserer Zeit. Ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit. Trotz aller Feinde toben, trotz allem Heidentum, zu preisen und zu loben das Evangelium. Das ist ein altes Kirchenlied von Karl Johann Philipp Spitta. Dürfte so ein paar hundert Jahre alt sein, ich kann mir keine Zahlen merken. Und es ist genauso heute, genauso aktuell, wie es damals war und in der Zeit dazwischen wohl auch. Ein offenes Bekenntnis, trotz allem Widerstand. Und ich habe mich gefragt, was ist denn dieses Bekenntnis? Was bekennen wir denn? Es gab vor einiger Zeit einen ganz interessanten Satz von der Frau Merkel, das war so in der Hochzeit der Flüchtlingskrise, nenne ich es mal. Und da hat die Frau Merkel einen sehr, wie ich fand, einen sehr passenden, interessanten Satz gesagt. Wir haben doch alle Chancen und alle Freiheiten, uns zu unserer Religion, sofern wir sie ausüben und an sie glauben, zu bekennen. Und wenn ich was vermisse, dann ist es nicht, dass ich irgendjemandem vorwerfe, dass er sich zu seinem muslimischen Glauben bekennt, sondern dann haben wir doch auch den Mut dazu, dass wir Christen sind. Dann haben wir doch den Mut, in einen Dialog einzutreten. Was bekennen wir denn? Was macht denn unseren christlichen Glauben aus? Und es ist ganz treffend zusammengefasst im Glaubensbekenntnis. Das apostolische Glaubensbekenntnis. Und da möchte ich euch einladen, heute mit mir auf die Reise zu gehen, zu entdecken, welche tiefen Wahrheiten in diesem alten Bekenntnis drinstecken, dass wir manchmal dahersagen, leichtfertig. Und ich weiß, wir sind gestandene Christen und haben schon viele Predigten gehört, aber ich finde, es tut uns immer wieder gut, uns nochmal drauf zu besinnen, was unsere Wurzeln des Glaubens sind und uns in einer Bandbreite einfach das nochmal ein bisschen vor Augen zu führen. Ich lese es vor, sofern das meine Augen zulassen, ich werde alt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Kennen wir, denke ich, alle. Ein Amen dahinter. Kurz ein bisschen was zur Geschichte des Glaubensbekenntnisses. In der vorliegenden Form wurde es etwa in Gallien im 5. Jahrhundert zum ersten Mal so zu Papier oder was auch immer gebracht. Also es entstand im Gallien des 5. Jahrhunderts. Und das Urbekenntnis ist eigentlich, Jesus ist Herr oder wir glauben an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, was in der Urgemeinde so das Glaubensbekenntnis war, kurz und prägnant. Und inhaltlich besteht das Glaubensbekenntnis aus drei Teilen, die Dreieinigkeit, die Trinität von Gott verdeutlichen. Und in jedem Artikel des Glaubensbekenntnisses wird eine Person beleuchtet. Einmal Gott, der Vater, der Allmächtige, der Schöpfer, dann Jesus Christus, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und dann der Heilige Geist, quasi der Stifter der Kirche, der Stifter der Gemeinde. Wollen wir mal anfangen? Und wir fangen ganz klein an, nämlich beim ersten Wort bei Ich. Ich. Nicht jemand anders. Nicht mein Nachbar, nicht meine Eltern, nicht meine Partnerin, nicht meine Gemeinde, nicht mein Pastor, nicht die Ältesten, ich. Es gibt dieses Buch von Catherine Marshall, die schreibt, Gott hat keine Enkel. Und dieser Satz begleitet mich persönlich schon seit vielen Jahren. Ich komme aus dem christlichen Elternhaus, aber die Entscheidung, Jesus Christus anzugehören, die musste ich für mich persönlich treffen. Als Jesus an Himmelfahrt die Jünger sandte, sagte er zu ihnen in Markus 16, geht in die ganze Welt und verkündigt der Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Ich muss glauben. Ich muss mich taufen lassen. Da berühren wir ein tiefes Taufverständnis, was in der Kirche seit Hunderten von Jahren Probleme macht. Wer sich glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verurteilt werden. Es geht um mich in diesem ganzen Glaubensbekenntnis. Das darf ich nicht für meinen Nächsten sagen. Das ist mein persönlicher Glaube, den ich bekenne. Was ist denn Glaube? Wir sollen gemeinsam am Glauben festhalten. Ich möchte euch vorlesen aus Hebräer 10, Versen 19 bis 23, ist ein bisschen längeres Kapitel oder Abschnitt und der Kernsatz kommt zum Schluss. Wir haben also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, durch das Opfer seines Lebens, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Kurze Zusammenfassung des großen Evangeliums von Christus, was Jesus für uns getan hat. Und wir haben einen Hohenpriester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Diese unbeirrbare Hoffnung auf das, was in den Versen davor beschrieben wird, das ist unser Glaube. Oder wie es in Hebräer 11, Vers 1 steht, was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Wir haben alle Gott noch nicht gesehen von Angesicht zu Angesicht. Wir müssen glauben. Ich glaube, dass das Wetter heute so bleibt, wie es ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass Gott existiert. Ich kann es nicht beweisen. Jetzt ist mein Glaube an besseres Wetter nicht so stark wie mein Glaube an Gott. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, das wäre für mich eine Ebene. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Ich habe ein interessantes Interview demnächst gehört von Professor Dr. Heinrich Falke, einem Radioastronomen, der erforscht schwarze Löcher. Er sieht ins Weltall und kann Dinge erklären, wo ich noch nicht mal, glaube ich, hier die Einladung von einem Buch verstehen würde, das er geschrieben hat. Aber er hat was geschrieben und das fand ich so genial, das möchte ich unbedingt mit euch teilen. Dass es Gott gibt, ist keine Frage, sagt er, der sich mit der Schöpfung des Weltall auskennt, der das zu seinem Beruf gemacht hat, ganz tief einzudringen. Und er sagt, dass Gott gibt, ist gar keine Frage. Und Gott ist nicht etwas, sondern jemand. Und jetzt kommt ein Satz. Wir können und dürfen keinen Beweis für die Existenz Gottes haben. Wir können und dürfen keinen Beweis für die Existenz Gottes haben. Glaube ist immer eine Entscheidung. Wenn ich es bewiesen käme, könnte ich nicht mehr frei entscheiden. Was für einen großartigen Gott haben wir. Ich musste an Südkorea denken. Ich weiß, etwas verquer, aber lasst mich euch erklären. Dass Kim Jong-un existiert, das ist eine unwiderlegbare Tatsache. Der Diktator von Nordkorea, den gibt es wirklich. Und wenn ich jetzt Nordkoreaner wäre, dann müsste ich in gewissem Sinne vor ihm niederfallen, ob er mir gefällt oder nicht. Das Schlimme ist, Nordkorea ist so inzwischen erzogen, die kennen gar nichts anderes. Aber sie haben keine Wahl. Sie müssen Kim Jong-un huldigen, ob sie wollen oder nicht. Jetzt stellt euch vor, wir hätten einen großen und allmächtigen Gott. Der Raum hier würde bersten. Wir würden wahrscheinlich hier 10 Hallen füllen, weil jeder Angst hätte, okay, ich habe einen großen und allmächtigen Gott, also wenn ich dann mal irgendwann in die Ewigkeit komme, die gibt es dann ja auch, weil es gibt ja Gott, dann sollte ich gefälligst irgendwo hingehen und ihn anbeten und ja, ihm zeigen, wie viel er mir wert ist. Ich sage jetzt bewusst nicht bedeutet, sondern wert ist. Wir dürfen Gott gar nicht beweisen, weil wir eben diesen freien Willen haben. Es gab den Baum der Versuchung im Paradies, weil wir diesen freien Willen haben, weil jeder von uns Einzelner diesen freien Willen hat, sich gegen diesen Gott zu entscheiden oder dafür. Das ist Glaube. Ich glaube. Als Jesus zu Lazarus gerufen wurde, weil der im Sterben lag und Jesus gesagt hat, ja, ich komme irgendwann, ich habe jetzt noch keine Zeit. Und zu spät kam, Lazarus war tot, Lazarus war schon lange tot. Da läuft ihm Martha entgegen und sagt zu ihm, ich lese aus Johannes 11, Vers 17, Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Aber ich weiß, dass Gott dir auch keine Bitte abschlägt. Dein Bruder wird auferstehen, sagte Jesus zu Martha. Ich weiß, erwiderte sie, er wird auferstehen, wenn alle Toten lebendig werden am letzten Tag. Jesus sagt zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben, in Ewigkeit nicht. Glaubst du mir das? Jesus redet vom ewigen Leben zu einer Frau, die eine ganz enge Beziehung zu ihm hatte, zusammen mit ihren Geschwistern. Ihr Bruder ist gerade gestorben und er redet von ewigem Leben. Und sie antwortet, ja, Herr, ich glaube, dass du der versprochene Retter bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Ich glaube. Was glaubst du? Dazu später mehr. Und dieses Ich glaube, dieses bedingungslose Vertrauen darauf, dass es diesen allmächtigen Gott gibt, dem steht dieser Gott entgegen, der Ich bin. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich bin. Ich glaube an Gott, den Vater. Ich finde es ganz interessant. Es geht weiter, dass an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Aber in erster Linie an Gott, den Vater. Gott ist nicht nur allmächtig, Gott ist Papa. Als kleiner Junge konnte ich mir das nie so richtig vorstellen. Ich habe das nicht auf die Reihe geperlt bekommen, wie ein allmächtiger Gott mich kleinen Pimpf überhaupt wahrnehmen, geschweige denn lieben und sehen konnte und für mich sorgen konnte. Und irgendwann kam mir das Bild vom Meer. Und das begleitet mich seit 30 Jahren und ich finde es ganz toll. Es ist, gibt dieses riesengroße Meer, das sich einmal um den Globus spannt, mit vielen Lebewesen drin, eigentlich eine unendliche Wasserwüste. Und wenn ich in Holland am Strand stehe, dann spült dieses riesige Meer um meine Füße außenrum. So ist Gott. Er begegnet uns im Kleinen. Er ist für uns da. Er ist nicht zu groß und zu mächtig, um unser Papa zu sein. Und daran glaube ich. Das ist meine begründete Hoffnung. Aber Gott ist eben nicht nur der liebende Papa, Gott ist auch der Allmächtige. Und das ist die Kernaussage. Wenn wir da nicht mit können, dann haben wir Probleme mit allem, was anschließend kommt. Gott ist allmächtig. Gott hat die Welt geschaffen. Gott hat seinen Sohn auf die Erde geschickt. Gott kann Tote auferwecken durch seinen Sohn. Er hat das All geschaffen und alle Sterne. Und interessanterweise, dieser Professor, von dem ich vorhin gesagt habe, der findet das ganz spannend, weil er in allem, was er sich im Universum anguckt und rechnet, immer eine Spur von Gott sieht. Allmacht. Und wenn wir nicht glauben, dass Gott allmächtig ist, dass er es schafft, dass eine Jungfrau schwanger wird, dass er es nicht schafft, dass die Erde geschaffen wurde, dann hinkt unser Glaube auf beiden Beinen. Glaubt dran, dass Gott allmächtig ist. Er hat es geschafft, dass ich heute Morgen hier stehe, obwohl ich eine schreckliche Nacht hinter mir habe mit Sodbrennen und Albträumen, aber Gott ist so groß, um euch sein Wort zu verkünden. Der allmächtige Vater, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der alles gemacht hat, vom kleinsten Lebewesen bis zum ganzen All. Und dich und dich und dich und dich und dich. Kommen wir zum nächsten Absatz. Und da geht es eigentlich heiß her. Ich glaube an Jesus Christus, Christus der Gesalbte. An Jesus zu glauben fällt heute nicht schwer. Ich habe gestern in der Vorbereitung nochmal einen ganzen Artikel bei den, wie heißen sie, die von der Waldorfschule, die Anthroposophen, Entschuldigung, einen ganzen Artikel über Jesus bei den Anthroposophen gelesen. Ich war so erschüttert und so, ich sag nur, ich habe es gelesen. Ich weiß noch, in meiner Jugendzeit, Jugendkreis, Stadtmission damals, da kamen auch ein paar Leute, die fanden Jesus auch toll. So Jesus, der Sozialrevoluzzer, der sich für die Befreiung der Frauen eingesetzt hat, der die Frauen emanzipiert hat, super, toller Mann. Das Problem ist nur, wir glauben nicht an diesen Jesus, wir glauben an den Gesalbten, an Jesus Christus. An ihm scheiden sich die Geister. Wir haben das dank unseres tollen Hauskreisvaters letztens gelernt, dass Jesus bei den Moslems auch ein großer Prophet ist, aber eben nicht Gottes Sohn. Eben nicht der, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Eben nicht der, der uns erlösen kann. Die Frau am Jakobsbrunnen, die hat es erkannt. Ich weiß, dass der Messias, das ist das hebräische Wort für Christus, kommen wird, entgegnete die Frau. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Da geht es um das Anbeten, weil sie hatten ein anderes Heiligtum als die Juden und deshalb waren sie bei den Juden nicht so hoch angesehen. Aber sie weiß, dass es einen Messias gibt, einen Gesalbten. Und ihr, der Frau am Brunnen, offenbart sich Christus, indem er sagt, du sprichst mit ihm, ich bin es. Wow. dieser Jesus, diese historische Person, das ist unbestritten, dass es diesen Jesus irgendwann mal gab, also irgendwann, ihr wisst, was ich meine, dieser sagt von sich, ich bin es. Er ist der Christus. Glaubst du das auch? Wie oft fällt es uns leicht zu sagen, dass wir an Jesus Christus glauben, dass Christus der Gesalbte gekreuzigt und gestorben wurde. Wie gesagt, an ihm scheiden sich die Geister. Mit dem nächsten Teil hatte ich immer so gedacht, oh, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Ich dachte, okay, eingeboren, er hatte halt nur einen, das war der einzig geborene Sohn von Gott in dieser Welt. Nee, er wurde ein Eingeborener in dieser Welt. Ein Native quasi, würde man das, glaube ich, sagen. Er kam in diese Welt und damit war er so das krasse Gegenteil von dem, was damals in war, zu glauben, was Götter oder Gottessöhne sind. Die Gottessöhne, das waren irgendwelche Kinder aus Beziehungen, wo die Götter herabgestiegen sind und haben sich mit Frauen vergnügt. Und was dabei rauskam, das waren Gottessöhne, die dann irgendwelche Heldentaten vollbracht haben und irgendwann als ja, große, starke Männer in den Olymp aufgestiegen sind. Und dieses kleine Volk im Nahen Osten, aufgerieben zwischen den Weltmächten, in diese Welt trifft der krasse Gegenentwurf von diesen Helden Gottessöhnen. Wird im Stall geboren, lebt unauffällig, zieht durch die Lande, ein paar Leute folgen ihm. Er ist eingeboren. Er hat den ganzen Mist mitgemacht, den wir jeden Tag erleben. Und noch viel mehr. Und noch viel stärker und noch viel heftiger. Und er durfte auch sagen, Herr, wenn es dir möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Was für mich bedeutet, ich darf auch scheitern. Ich darf auch sagen, Herr, ich kann nicht mehr. Eingeboren bedeutet, er war, wie wir, jeder von uns. Unseren Herrn, eingeboren in diese Welt. Empfangen durch den Heiligen Geist, da sind wir es wieder. Wenn wir wissen, glauben, dass Gott allmächtig ist, dann glauben wir auch, dass der Heilige Geist Jesus gezeugt hat, dass Maria das Gefäß war, um diesen eingeborenen Sohn in die Welt zu bringen. Vor ein paar Jahren dachte ich, Jungfrau Maria, das ist mir relativ egal, ich bin nicht katholisch. Ja, ob das jetzt eine Jungfrau war oder nicht, das könnte ja auch mit junge Frau übersetzt sein, ist ja auch so Mainstream, ne? Das heißt einfach junge Frau, ist halt so. Nee, wenn mir das egal ist, dann glaube ich auch nicht, dass es ein allmächtiger Gott ist, an den ich glaube. Also auch das ist eine zentrale Aussage, über die wir manchmal relativ schnell und relativ einfach weglesen, wegdenken, weghören. Geboren von der Jungfrau Maria. Gelitten unter Pontius Pilatus. Wenn wir wissen, dass dieses Glaubensbekenntnis eben 5. Jahrhundert entstanden ist, dann wissen wir, dass dieses Gelitten unter Pontius Pilatus auch so ein bisschen eine zeitliche Einordnung sein kann für die Menschen damals. Ich weiß, okay, der Sonnenkönig, Ludwig XIV., ich weiß zwar nicht genau, wann er geboren ist, aber ich kann so die Zeit, die da war, so ein bisschen einschätzen. Das war der Geist, das war damals modern, man hat sich nicht gewaschen, man hatte keine Toiletten. Das weiß ich, das war Ludwig XIV. Und hier eben auch, gelitten unter Pontius Pilatus, gelitten, da gehe ich später noch drauf ein, aber Pontius Pilatus, das war so die Zeit, okay, das müsste kurz bevor der Tempel zerstört worden sein, so müsste das sein, Israel als kleines Volk, gut, okay, Pontius Pilatus, sagt mir irgendwas. Gekreuzigt, gestorben und begraben. Und jetzt kommt das Gelitten dazu. Gelitten, gekreuzigt, gestorben und begraben. Und da mache ich mir regelmäßig ein viel zu einfaches und viel zu flaches Bild davon. Mir ist vorhin was eingefallen, was das verdeutlichen kann. In Kirchheim gibt es bald eine Umgehungsstraße. Yeah. Ich komme aus Kirchheim, ich habe da 30 Jahre lang drauf gewartet. Und als wir noch in Kirchheim gewohnt haben, da bin ich da, wo die Umgehungsstraße jetzt gebaut wird, oft entweder mit den Hunden entlang gelaufen oder entlang gejoggt und habe dann gedacht, auch irgendwann kommt dann hier die Umgehungsstraße und dann ist die da und ich bin froh und ich laufe dann einfach mit den Hunden eine kleine Schleife oder renne eine kleine Schleife und dann ist alles gut. Als die angefangen haben, die Umgehungsstraße zu bauen, dachte ich, jetzt fährst du mal nach Kirchheim und guckst dir mal an, wie weit die sind und wie sowas aussieht. Und ich bin einen Abschnitt gefahren, wo ich wusste, okay, das war früher so und so. Und ich bin erschrocken. Ich bin echt erschrocken. Da war nicht irgendwie auch so mal 3-4 Weinbergszeilen rausgerissen und da ein bisschen Teer hin. Da war ein Loch gefüllt 100 Meter breit und 30 Meter tief. Da kann man jetzt durchfahren unter der Brücke durch. Da mussten Wunden aufgerissen werden, da musste Erde bewegt werden, damit Kirchheim seine Umgehungsstraße bekommt. Und jetzt versucht euch das mal zu übersetzen, wie Christus dafür leiden musste, dass wir heute Morgen hier sind und erlöst sind. Das war nicht so ein bisschen, er geht ans Kreuz, hat eine Dornenkrone auf und ja, das heißt, sein Gesicht war entstellt, er war nicht mehr als Mensch zu erkennen, er hat gelitten, er hatte Wunden, er hatte fleischtiefe Wunden bis auf die Knochen. Und jeder, der diesen Film damals gesehen hat, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Passion Christi, danke, der kann sich das ungefähr vorstellen. Tiefe Wunden mussten gerissen werden, damit er für unsere Sünden am Kreuz sterben konnte. Gelitten, gekreuzigt, gestorben und begraben. Das ist eine Tiefe, das ist eine größeres Opfer, als ich mir das jemals vorstellen kann. Wer glaubt denn, dass Christus am Kreuz gestorben ist und für unsere Sünden auferstanden ist? Auch da danke ich dem Simon. Er hat uns nämlich eine INSA-Umfrage zugeführt aus 2017. Da wurden 2030 Personen befragt, ob sie glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden ist. Und ein Drittel der Befragten hat das geglaubt von den 2030. Ein Drittel hat keine Aussage dazu gemacht. Und etwa ein Drittel lehnte die Aussage ab. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass das repräsentativ ist, die machen auch Wahlforschung, dann heißt das, dass etwa ein Drittel der Deutschen davon überzeugt ist, dass Christus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Das sagt noch nichts darüber aus, ob sie es auch für sich annehmen oder nicht. Das ist einfach nur ein Drittel, nimmt die Tatsache als gegeben an. Und dann kam eine interessante Unterfrage, nämlich von den Gläubigen, die von sich selbst sagen, sie glauben an Jesus, waren 52,3% der Katholiken davon überzeugt, dass Christus gestorben und auferstanden ist, 48% in der evangelischen Landeskirche und knapp 60% in evangelischen Freikirchen. Jetzt würde man ja denken, eine Freikirche ist was Besonderes, da denkt jeder, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist. Aber jetzt dürfen wir nicht sagen, bäh, die bösen 40%, sondern wir müssen uns fragen, woran liegt's? Was können wir tun, um das zu 100% hochzukriegen? Was kannst du tun? Wenn du das glaubst, dann gib das weiter. Wenn du das nicht glaubst, dann denk drüber nach und frag jemand, der das glaubt. Deshalb die Frage, Christus gekreuzigt, gestorben und begraben, ist er für dich gekreuzigt, gestorben und begraben und wieder auferstanden? Für dich persönlich, glaubst du das? Christus hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und da ist es ganz wichtig zu sagen, er war nicht in der Hölle. Christus war nicht in der Hölle. Christus war im Totenreich. Wie das aussieht, wo das ist, keine Ahnung. Wir werden sehen. Jeder von uns wird sehen. Ob wir das schmecken werden, das ist nochmal eine andere Frage. Aber wir werden es mitkriegen. Es war so in einem Hauskreis früher, dass mir jemand gesagt man kann sich dieses Totenreich, also so stellt sie sich das vor oder so versucht sie das irgendwie in ihr Hirn zu friemeln. Wir leben auf einer Scheibe, die sich ständig dreht. Also die Erde ist keine Scheibe, die Erde ist eine Kugel, die sich ständig dreht. Und wenn du tot bist, dann wirst du einfach neben diese Scheibe gestellt. Abseits von Raum und Zeit und zum jüngsten Gericht kommst du wieder auf die Scheibe drauf. Finde ich ein gutes Bild. Wie gesagt, wir werden sehen. Aber Jesus war nicht in der Hölle, sondern im Totenreich. Und am dritten Tage ist er auferstanden von den Toten. Ein neues Leben und eine begründete Hoffnung. In 1. Petrus 1, Vers 3 bis 5 lesen wir, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Ein Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. In Zeiten der 0% Zinsen, in Zeiten, wo wir unseren Golf jetzt verkauft haben, der innerhalb von 3 Jahren die Hälfte an Wert verloren hat, ist alles nur, wie der Günther sagen würde, Krams. Wir haben ein unvergängliches Erbe. Ey, wie toll ist das denn? Das ist was, worauf wir uns freuen dürfen. Gott hält es im Himmel für uns bereit, ich lese weiter aus 1. Petrus, und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Mein Gebet für jeden von euch und für mich, dass dieses Heil, diese Gewissheit, dass wir das festhalten bis zum Ende, dass wir es nicht aus den Augen verlieren im täglichen Lebenskampf. Christus ist in den Himmel aufgefahren und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist auch ein Aspekt, den man ganz schnell aus den Augen verliert. Christus kommt, um zu richten. 2. Korinther 5, Vers 10 lesen wir, denn wir alle müssen einmal vor dem Richtstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird, und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Wir müssen eines Tages Rechenschaft ablegen. Und dann kommt mein Lieblingsvers, Johannes 3,16. Ich fand den so toll, wir haben den auf unserem Nummernschild gehabt, J3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ah, wie schön, wie toll. Ich muss nur an Jesus glauben und dann bin ich gerettet. Das stimmt, Halleluja, das stimmt. Aber es gibt noch ein Vers 17 bis 19 bei Johannes 3. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Name er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Wollen wir das wirklich zu unserem Nächsten sagen? Du musst an Jesus glauben, nicht weil es so toll ist, sondern weil sonst die Hölle auf dich wartet. Aber es gehört dazu. Wir sollen nicht Angst machen. Also ich denke, wenn wir jetzt hier auf die Straße gingen und würden sagen, glaub, sonst stirbst du. Ich glaube, da würden wir mehr Leute abschrecken. Und wenn das so ist, dass das für einen dran ist und dann kriegt er das auch von einem von uns gesagt. Also ich glaube da fest daran, wenn wir mit anderen reden, dann kommt das, was zu sagen ist, durch unseren Mund. Nicht auf unser Herz, sondern durch unseren Mund. Da spricht Gott durch uns. Wir sind freigekauft durch sein Blut. Wenn wir an diesen Jesus Christus glauben, da reicht es, dass wir das bekennen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass Christus für mich gestorben ist und dass ich das glaube und das annehme und dann bin ich gerettet. Dann habe ich den Freifahrtschein und dann weiß ich, dass ich bei ihm bin, dass ich bei ihm bin in der Ewigkeit. Den können wir auch wieder verlieren. Das ist nichts, wo man dann einmal kriegt und dann hier irgendwie eintätowiert kriegt. Wir können uns auch ganz bewusst wieder dagegen entscheiden. Keine Frage. Aber wir entscheiden uns eben für das eine oder für das andere. Wir haben gehört, wir haben einen freien Willen. Christus, der Richter der Welt. Auch dazu bekennen wir uns. Das ist Teil unseres Bekenntnisses. Ich glaube an den Heiligen Geist. Johannes 14, Vers 25 steht, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und wenn du mit Christus gehst, dann ist das, was dir jeden Tag begegnet, ob bewusst oder unbewusst. Ob es darum geht, dass du irgendwann den Gedanken hast, Markus, was du jetzt gerade machst, das ist ja wohl Vollpanne, bist du dir sicher, dass das so gewollt ist? Oder ob es ist, dass ich einen Bibelvers lese, den ich seit 30 Jahren lese und zum ersten Mal ganz anders lese, als ich das die letzten 30 Jahren gemacht habe. Und ich die Erleuchtung in mir habe für ein Problem, was ich vielleicht mit mir gerade rumtrage. Und dieser Bibelvers genau passt, Heiliger Geist. Der Begleiter, gar nicht irgendwie mystisch, eine Energie, eine kosmische Energie, sondern das, was tief in mir gepflanzt ist, man könnte vielleicht sagen, mein Gewissen, damit ich weiß, was gut und richtig ist, damit ich eben weiß, dass ich hier nicht meine Frau betrügen darf oder nicht das Finanzamt betrügen darf oder nicht euch betrügen darf, der Heilige Geist. Ihr wisst, über alles könnte man eine Predigtreihe halten, ich will es zusammenfassen. Die heilige christliche Kirche. Ich muss sagen, mit Kirche habe ich so ein bisschen meine Probleme, wenn man sieht, was es heute ist. Aber Kirche an sich, dieser Begriff, bedeutet eigentlich aus dem Griechischen entlehnt, dem Herrn gehörig. Also eine Gemeinschaft oder eine Gruppe, dem Herrn gehörig. Und Wikipedia drückt das so schön aus, eine soziale Organisationsform von Religionen. Das ist Kirche, eine soziale Organisationsform von Religionen. Kleiner Exkurs. Vielleicht habt ihr schon gehört im Glaubensbekenntnis, dass man an die heilige katholische Kirche glaubt. Als ich zum ersten Mal in den USA war, in einem Ostergottesdienst, und da hat eine freie Gemeinde, ich weiß nicht, was es war, es waren keine Baptisten, eine freie Gemeinde an Ostersonntag das Glaubensbekenntnis gesagt und dass sie an die heilige katholische Kirche glaubt, dann dachte ich, wo bin ich denn hierher geraten? Aber Katholizität steht nicht für die römisch-katholische Kirche, sondern es ist, bedeutet die Einheit der Kirche unter dem Haupt Jesus Christus. Also ist katholisch, sind wir eigentlich katholisch, weil wir unter Christus uns treffen. Nicht römisch-katholisch. Wie gesagt, das sind zwei verschiedene. Kleiner Exkurs. Ich habe mal in der Lutherbibel geguckt, wie oft das Wort Kirche vorkommt. 84er Lutherbibel, Kirche 0, Gemeinde 319. Damit kann ich schon mehr anfangen. Gemeinschaft der Heiligen. Nicht die Gemeinschaft der Heiligen, die bei den Katholiken auf dem Podesten außenrum in der Kirche stehen, sondern du und ich. Heilig. Die Gemeinde der Heiligen, das sind wir. die wir an Jesus Christus glauben, dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Das ist immer wieder, so oft ich sage, der Grund von allem. Wenn du da sitzt, weil du dich der Gottesdienst interessiert, herzlich willkommen. Aber dann halt leider nicht Gemeinde der Heiligen. Aber das kann ja noch werden, wie gesagt, spricht jemand von uns an. Ich möchte noch ein paar Verse lesen aus Epheser 2, 16 bis 22. Dadurch, dass er am Kreuz starb, also Jesus, klar, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott war, da gehöre ich dazu, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Das waren die Adressaten des Briefes oder die Juden, ja. Denn dank Jesus Christus haben wir alle Juden wie Nichtjuden durch einen und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Jetzt kann man das gut abtun, von wegen, na gut, er meint die Juden und die Nichtjuden, die sind alle versammelt, aber inwieweit bin ich Jude? Also ich bin nicht beschnitten, verstehe das nicht falsch, aber inwieweit kann ich akzeptieren, dass da irgendwo meine Eltern und Großeltern schon immer in der Kirche aktiv waren und ich hier den Glauben mit der Muttermilch aufgesaugt habe, wenn da irgend so ein hergelaufener Penner kommt und sagt hier, ich will jetzt auch mit diesem Jesus zusammen sein. Also es gab Zeiten, da dachte ich, nö, meiner. Ich will es nicht ins Lächerliche ziehen, bitte jetzt nicht falsch verstehen, ne? Aber wenn jetzt jemand zur Tür reinkommt und ihr habt das miterlebt, Tanja und ich, wir kamen zur Tür rein, ihr hattet keine Ahnung, wer wir waren und ihr habt uns aufgenommen. Wie leicht fällt es mir, den anderen aufzunehmen, der vielleicht nicht so aussieht wie ich, der vielleicht ein bisschen müffelt, der vielleicht ganz verquere Ansichten von diesem Gott und diesem Christus hat, ihn anzunehmen und ihm zu zeigen, was Wahrheit ist. Der vielleicht nicht in die perfekt geschniegelte und gebügelte Welt meines Christentums passt. Es gibt in Wuppertal gibt's einen Stadtteil, der ist dadurch entstanden, dass die Christen, die sich für privilegiert hielten, auf den Berg gezogen sind, weil sie was Besseres waren als die Christen unten im Tal. Bin ich auf dem Berg oder bin ich im Tal? Ich erwische mich ziemlich oft auf dem Berg. Denk mal darüber nach. Vergebung der Sünden. Weiß ich, dass meine Sünden vergeben sind? In unserer alten Gemeinde hat es mal so richtig jemand schön gesagt, hey, wenn ich einen kaputten Kühlschrank habe, dann bringe ich den nach darüber zum Veloia-Dingensbummens, zum Schrott halt, und dann ist er weg. Und nach 3 Tagen hole ich ihn wieder, weil ich denke, Mensch, den brauche ich vielleicht doch mal wieder, es ist schließlich meiner. Ist das mit unseren Sünden genauso? Holen wir die uns auch wieder zurück oder geben wir die am Kreuz ab und lassen sie dort? Dafür ist Christus ja schließlich gestorben. Und dafür darf uns auch keiner mehr in Strick drehen. Wenn wir vorm Kreuz stehen und unsere Sünden bekennen, dann sind die weg, weil Christus Vergebung schenkt. Und dann dürfen sie euch auch nicht mehr in schlaflosen Nächten quälen, weil das ist der Widersacher. Das ist der Teufel, der sagt dann, hallo? Wie war das da letzte Woche? Bist du dir sicher, dass Gott dich immer noch liebt, obwohl du das gemacht hast? Hm? Gott ist allmächtig. Also ja, er liebt mich immer noch und es ist weg. Die Sünden, die wir ans Kreuz bringen, die sind uns vergeben. Und die sollen wir gefälligst auch dort lassen und nicht wieder zurückholen. Und uns sie auch nicht zurückholen lassen und immer wieder aufzeigen lassen. Wir dürfen befreit leben in Christus, von unseren Sünden befreit leben in Christus. Ich glaube an die Auferstehung der Toten, mache ich. In welcher Form auch immer das sein wird, in geistlichen Leibe, körperlichen Leibe. Ich muss ein Stück zurückgehen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das geht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das jüngste Gericht ist. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie die Ewigkeit aussieht. Schaffe ich nicht, aber warten wir es ab, wir werden sehen. Es ist auch nichts, was mir jetzt schlaflose Nächte bereitet. Gut, heute Nacht vielleicht ein bisschen, aber wo ich dann denke, um Himmels Willen, wie wird das sein? Ich weiß, ich bin gerettet und ich weiß, egal was kommt, Gott trägt mich durch. Und das ewige Leben. Und das ist was ganz Tolles. Glaube ich jetzt mal. Also glauben im Sinne, ich gehe davon aus, dass ich glaube an das ewige Leben. So, Glaubensbekenntnis ist durch. Danke, dass ihr da wart. Nein, noch ein paar Bemerkungen zum Schluss. Wir müssen unseren Glauben oder sollen und dürfen unseren Glauben nicht nur bekennen. Wir sollen und müssen auch ein Zeugnis in unserer Welt für diesen Glauben, für dieses Bekenntnis sein. Bekennen, der Herr Duden sagt dazu, es ist ein Verb, jemand etwas oder vor jemanden bekennen. Erstens, zugeben, dass ich schwitze. Erstens, zugeben, dass man etwas getan hat. Ich muss bekennen, dass ich meiner Frau die Woche nicht gesagt habe, dass ich einen Arzttermin habe. Inzwischen weiß es, keine Angst, ihr erfährt es nicht hier. Keine Angst. Zugeben, dass man etwas getan hat, das ist Bekennen. Ich bekenne, dass ich mein Leben Jesus Christus übergeben habe und nicht mehr Teil dieser Welt bin. Ich bekenne, und das ist das Wichtigste, dass ich ein Sünder bin. Ich bekenne, dass ich schuldig bin, jeden Tag wieder und jeden Tag neu, egal wie toll ich aussehe und wie toll ihr für mich findet. Zugeben, dass man etwas getan hat, bekennen. Oder sich zu jemandem oder zu etwas bekennen. Offen sagen, dass man für etwas ist oder auf der Seite von jemandem steht. Bekennen. Offen sagen. Fällt mir manchmal leicht und manchmal schwer. Aber ich vertraue auf Gott, dass ich da nicht alleine bin, sondern dass er bei mir ist. Und ich habe es wirklich schon ganz oft erlebt, dass ich Zeugnis gegeben habe. Das habe ich auch das letzte Mal gesagt. Und das sage ich immer wieder, um euch Mut zu machen, nicht um zu sagen, was für ein toller Hecht ich bin. Dass genau in dem Moment, wo es nötig ist, die richtigen Worte kommen, wenn euch jemand fragt. Ich weiß, mein Kollege hat immer angerufen, du Markus, ich habe mal da eine Frage, und dann habe ich ihm kurz das Alte Testament erklärt oder den Auszug des Volks Israel oder so. Das war dann immer, das war aber nicht ich, das war Gott. Bekennt euch zu seinen Taten. Das ist mein Appell an euch. Dass ihr euren Glauben, dass ihr wisst, was ihr glaubt, dass ihr wisst, wem ihr glaubt, und dass ihr diesen Glauben in der Welt vertretet und diesen Herrn groß macht. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Vater, du siehst jeden von uns, wer hier sitzt, und du liebst jeden von uns, wer hier sitzt, und du willst bei jedem von uns sein. Du willst uns begleiten, du willst unser Papa sein. Du willst uns immer wieder bewusst machen, dass dein Sohn für mich, für jeden persönlich am Kreuz gestorben ist. Ich möchte dich bitten, dass du uns das immer wieder bewusst machst und dass du uns immer wieder zu dir ziehst, in einer freiwilligen und liebevollen Entscheidung zu dir zurückzukommen, jeden Tag aufs Neue, Herr. Und wenn das noch nicht Realität in meinem Leben ist, dann möchte ich dich für die bitten, die diesen Schritt noch nicht getan haben oder vielleicht vergessen haben oder wo es unter dem Wust des Alltags einfach verloren gegangen ist, zu dir zu kommen, vor dich zu treten und sagen, Herr, hier bin ich, mit all meiner Schuld, mit all meinen Verfehlungen, mit all meinem Schmutz und allem, was auf meiner Seele lastet, nimm mich an, mach mich rein. Ich möchte dich für die bitten, die sich in der Situation befinden, dass du ihr Herz öffnest. Und für uns oder für die alten Hasen möchte ich bitten, dass wir das sehen, dass wir das wahrnehmen und Menschen unserem Leben, in unserer Gemeinde mit offenen Armen aufnehmen. Ich will dich loben und preisen, ich will dich ehren und will dich anbeten dafür, dass du ein allmächtiger Gott bist, der mich ganz persönlich liebt, Herr. Amen.